Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, ich finde, Hesekiel ist manchmal ein schwieriger Prophet. Also seine Botschaften sind oft schwierig. Ihn selbst haben seine Zeitgenossen wahrscheinlich auch als schwierig empfunden, aber das können wir heute nicht mehr so genau beurteilen. Wir haben nur seine Botschaft und die finde ich jedenfalls mitunter recht schwierig. Sie ist oft hart, holzschnitthaft, mit starken Kontrasten, schwarz und weiß, hart gegeneinander abgesetzt. Und je nachdem, wie wir gelagert sind, schauen wir hauptsächlich auf das Schwarze oder hauptsächlich auf das Weiße. Das hängt von dem Gottesbild ab, das wir von uns her an den Text herantragen. Ist Gott für uns der strenge Richter, der unerbittlich Strafende, der jeden unserer Schritte kontrolliert, dann hören wir aus unserem Predigtext hauptsächlich heraus, wer sündigt, soll sterben. Ich werde euch richten, einen jeden nach seinem Weg. Und das Gefühl wird in uns bestätigt, vor diesem Gott muss man sich in Acht nehmen. Ist Gott für uns wie ein liebender Vater, so wie wir es im Evangelium gehört haben, dann lesen wir in unserem Predigtext, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehrt und am Leben bleibt. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Bekehrt euch, so werdet ihr leben. Also ein Gott des Lebens tritt uns da entgegen, der selber leidet, wenn der Sünder auf seinem falschen Weg beharrt und ins Verderben rennt. Wie war das damals bei Hesekiel? In welcher Zeit hat er gelebt und wo und wie hat er gewirkt? Da müssen wir zurückgehen an den Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus. Im Jahr 597 vor Christus hat der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem zum ersten Mal erobert. Damals wurde der Tempel noch nicht zerstört. Nebukadnezar hat den amtierenden König Joachim abgesetzt und dessen Onkel Zedekia zum König bestimmt, der dann als Vasall Babylon tributpflichtig war. Joachim und einen Teil der Oberschicht führte Nebukadnezar gefangen nach Babylon. Das erste Exil, könnte man sagen. Und Hesekiel war einer von diesen ersten Gefangenen. Die weitere Geschichte Jerusalems und die Taten Zedekias verfolgte Hesekiel vom Exil heraus. Es war eine Zwischenzeit. In Babylon gab es eine Gruppe von Juden quasi als Geiseln und in Juda lebte gleichzeitig noch der größte Teil des Volkes mit seinem König. Diese Zeit hat auch der Prophet Jeremia miterlebt und hat von Juda aus seinen berühmten Brief an die Gefangenen in Babel geschrieben, in dem es heißt, suchet der Stadt Bestes. Also Hesekiel saß mit einem Teil des Volkes in Babylon. Und dort sagten sie, die Väter haben Trauben gegessen und den Söhnen sind davon die Zähne stumpf geworden. Das müssen schon saure Trauben gewesen sein, dass einem die Zähne davon stumpf werden. Rhabarber wäre sicher auch ein passendes Gewächs. Davon können einem die Zähne auch ganz schön stumpf werden, aber die eigenen. Was sollte das heißen, die Väter haben Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden? Die Israeliten wollten damit andeuten, dass sie gar nichts dafür können. Unsere Väter sind von Gott abgefallen und wir sitzen jetzt hier. Wir werden bestraft für die Sünden der Generationen vor uns. Die haben gesündigt und wir müssen es ausbaden. Nein, sagt Gott durch den Propheten, so ist es nicht. Sondern jeder wird für seine eigene Sünde gerichtet. Bei Gott gibt es keine Sippenhaft. Und das erste Beispiel, das Gott bringt, ist gleich ein positives und zeigt, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Wenn ein Sünder umkehrt und anfängt, gottgefällig zu leben, dann wird Gott seine Sünden vergessen. Er wird sie ihm nicht mehr zurechnen. Der Mensch darf leben. An seine Übertretungen soll nicht mehr gedacht werden. Er soll am Leben bleiben. Und in diesem Zusammenhang kommt ein erstes Mal der Grundsatz Gottes. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Das ist es, was Gottes Herz erfüllt. Die Sehnsucht, dass seine Menschen am Leben bleiben. Das gefällt ihm, das Leben. Gott ist ein Gott des Lebens. Allerdings waren die Gefangenen in Babylon keineswegs so unschuldig, wie sie taten. So als ob sie nur die Sünden ihrer Väter ausbaden müssten. Sie hatten genug auch an eigener Schuld auf sich geladen. Und darum kommt dann auch das umgekehrte Beispiel. Wenn einer gerecht ist, sich aber dann davon abwendet und Unrecht tut, dann wird er dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dann nützt es ihm nichts, wenn er vor dem ein gutes Leben geführt hat, weil er selbst es jetzt zum Schlechten gewendet hat. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinen Wegen, spricht Gott der Herr. Jeden nach seinem Weg, nicht nach dem der Väter oder anderer Menschen. Aber sofort kommt wieder der Ruf zum Leben. Kehrt um, kehrt euch ab, werft von euch alle Übertretungen, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum sollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tode dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Da ist er wieder, der Gott des Lebens. Einen leidenschaftlichen Appell richtet er an sein Volk, weil er gerade nicht will, dass sie sterben, sondern dass sie umkehren und leben. Wie kommt es, dass wir manchmal das Gefühl haben, Gott hätte Gefallen am Tod des Gottlosen? Nein, hat er nicht. Aber wer auf einem Weg geht, der von Gott wegführt, der kann nicht gleichzeitig bei Gott bleiben. Das ist logisch. Wer jetzt hier nachher nach dem Gottesdienst nach Hause fährt, kann nicht gleichzeitig in Gnadenthal bleiben. Das geht einfach nicht. Denken wir an den verlorenen Sohn. Er konnte nicht gleichzeitig bei seinem Vater und bei den Schweinen sein. Dem Vater war er entlaufen und er musste zurücklaufen, um wieder beim Vater zu sein. Gott will, dass wir zurücklaufen. Gott will, dass wir leben. Gott will unser Leben und will uns Leben schenken. In seinem verzweifelten Ringen um sein Volk sagt er sogar, macht euch ein neues Herz oder schafft euch ein neues Herz, wie es jetzt in der Einheitsübersetzung hieß, und einen neuen Geist, denn anders geht's nicht. Wenn Herz und Geist verdorben sind, kann die Umkehr nicht gelingen. Sie müssen neu werden, ganz neu. Aber macht das mal. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wie denn? Nein, daran müssen wir scheitern. Aber wir müssen nicht verzweifeln. Denn Gott weiß das ja auch. Und deshalb sagt er später in Kapitel 36 bei Hesekiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott muss das tun. Und er hat es getan, an Ostern, an Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Da hat er uns Leben geschenkt, das wir aus uns selbst daraus nicht haben können. Deshalb können wir vertrauensvoll zu Gott kommen, wie der verlorene Sohn, weil Gott ein Gott des Lebens ist. Und weil im Himmel Freude ist über jeden, der umkehrt. Leben, Freude, Friede im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes, hat Paulus einmal gesagt. Dahin sind wir eingeladen. Dort möchte Gott uns haben. Dorthin dürfen wir kommen.